Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und unserer Verfassung. Und natürlich schauen wir dabei ganz besonders auf unsere Themen Datenschutz und heute leider nicht Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und am anderen Ende der Strippe sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Hallo Stefan, am anderen Ende der Strippe ohne zu strippen. Und jetzt geht's gleich los.
Ja, genau. Wir haben ein Pickepacke vor das Programm mit wirklich spannenden Themen. Wir kümmern uns um die Reform der Datenschutzaufsicht in Deutschland, haben ein spannendes BfH-Urteil, das auch was zum Artikel 15 sagt. Und zum Schluss geht's um Doping. Also wirklich einmal quer durchs Gemüsebeet. Wir fangen an mit der Reform der Datenschutzaufsicht. Darüber hatten wir schon mal berichtet. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD steht ja drin, man wollte den Datenschutz erstens entbürokratisieren und zweitens tatsächlich auch eine Bündelung herbeiführen der Datenschutzaufsicht bei der BFDI. Was das heißt, ist unklar. Das kann eine Vollzentralisierung im nicht öffentlichen Bereich sein, eine Teilzentralisierung, wonach es am ehesten aussieht. Es kann aber auch eine bloße Schwerpunktbildung sein zwischen den Aufsichtsbehörden, wo man vielleicht dieses Einer-für-Alle-Prinzip anwendet, dass sich ein Landesbeauftragter, eine Landesbeauftragte sich irgendein Thema schnappt und das, was dort gesagt wird, gilt dann auch für die anderen. Es kann aber auch ganz was niedrig Angesiedeltes sein, dass die BFDI so eine Art Servicestelle wird für die Datenschutzkonferenz oder für die anderen LFDs. Hintergrund ist die fortdauernde Kritik an der Datenschutzaufsicht in Deutschland, an der Fragmentierung des Datenschutzes, die natürlich zum Teil jedenfalls dem föderalen Verwaltungsaufbau geschuldet ist und insofern auch nicht veränderlich. Ich verweise auf Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Wer den Föderalismus auch im Rahmen des Verwaltungsvollzugs abschaffen möchte, braucht eine neue Verfassung. Die Unternehmen beschweren sich darüber, dass zu wenig Vorhersehbarkeit im Datenschutz gegeben ist, dass die Zersplitterung der Aufsicht in Deutschland insbesondere Probleme für Konzerne mit sich bringt. Das ist nachvollziehbar, weil der Datenschutz, die Datenschutzgrundverordnung natürlich auf Konzernkonstellationen nur ganz wenig Einfluss nimmt. Die Unternehmen beschweren sich relativ deutlich darüber, dass sie nicht genügend Gehör finden, dass sie zum Beispiel gerne beteiligt werden würden vor Positionierung der Datenschutzkonferenz oder auch des ETSA. Wir kümmern uns heute um die deutsche Aufsicht und stellen da insbesondere die Frage, die auch die Unternehmen stellen, gibt es möglicherweise Themen, die dort jedenfalls in den Ländern nicht so gut aufgehoben sind, wie zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz oder generell das Thema moderne Technologien verhindert die Datenschutzaufsicht in Deutschland einen technologiefreundlichen Ansatz. Nico, was fällt dir dazu ein? Was würdest du sagen? Ist die Aufsicht in Deutschland perfekt oder wollen wir das alles zentralisieren bei der Bundesbeauftragten?
Naja, wir haben das ja hier schon mehrfach im Podcast gehabt, diese Frage. Die Positionierung, die wir beim Deutschen Anwaltverein vorgenommen haben, schon vor geraumer Zeit, ist ja stets gewesen, dass wir gesagt haben, da wäre ein Staatsvertrag gut. Ich hatte vor kurzem zu tun, weil ich einen Beitrag geschrieben habe, dem Fernunterrichtsgesetz. Und das Fernunterrichtsgesetz wird, seitdem es es gibt, nämlich seit 1978, begleitet von einem Staatsvertrag der Länder, die wiederum dann auch die zentrale Behörde, die in Nordrhein-Westfalen ansässig sind, als Überwachungsbehörde dort eingesetzt haben. Also das geht schon, wenn man es einfach dann auch entsprechend angeht. Das beste Vorbild ist natürlich die Medienstaatsverträge. Und das erscheint mir also immer noch die beste aller Möglichkeiten zu sein, wenn man vor allen Dingen auch die Datenschutzkonferenz stärken möchte und wenn man dann dazu beitragen möchte, dass also auch eben ja dann an zentraler Stelle bestimmte Schwerpunkte gebildet werden. Das ist ja also eine vollständige Zentralisierung, also Wirtschaft komplett weg von den Landesbehörden hin zur Bundesbehörde. Ich glaube, so richtig will das niemand. So in aller Konsequenz. Es steht ja auch in dieser Form nicht im Koalitionsvertrag, obwohl es schon mal Positionierungen jedenfalls bei der CDU in dieser Hinsicht gegeben hatte im Vorfeld. Das heißt, wonach man sucht, ist eine Bündelung teilweise dann auch zentrale Stellen zu finden, etwa für das Thema KI, dann nicht, dass nicht jede der Behörden da auch Sachverstand aufbauen muss, sondern das in gebündelter Form geschieht. Da bewegen sich ja, glaube ich, auch alle Beteiligten so ein bisschen aufeinander zu, nach meiner Beobachtung. Naja, und jetzt ist das ist natürlich jetzt sowas für Feinschmecker. Wie geht das mit der Mischverwaltung? Das ist ja immer das zentrale Einwand gewesen, der, glaube ich, vor allen Dingen auch aus der Bundesregierung gekommen ist. Ne?
Genau, das Bundesinnenministerium hat schon wirklich seit Jahren, vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten, immer wieder auch Anläufe von Seiten der DSK, dass man doch zum Beispiel in der DSK mit Mehrheitsentscheidungen verbindlich für die Aufsichtsbehörden in Deutschland entscheiden wollte, abgewinkt und hat gesagt, das geht doch gar nicht verfassungsrechtlich. Gibt natürlich in unserer Verfassung eine klare Struktur dem Vollzug von Bundes- und Landesgesetzen und da jeweils eine klare Trennung zwischen Bundesverwaltung und Landesverwaltung. Und das ist auch nicht nur sozusagen ein bürokratischer Aspekt, sondern auch demokratietheoretisch absolut von Belang. Wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr genau wissen können, wem eigentlich bestimmte staatliche Entscheidungen zuzurechnen sind, entweder einem bestimmten Land oder auf kommunaler Ebene oder dem Bund, dann ist es tatsächlich auch schwer, ein Feedback zu geben, zum Beispiel bei der nächsten Wahl die Rückmeldung zu geben, das habt ihr gut gemacht, das habt ihr schlecht gemacht. Also Mischverwaltung kann auch tatsächlich letztlich eine Frage der demokratischen Legitimierbarkeit sein. Und da hat das BMI schon sehr früh zugemacht und hat gesagt, das sehen wir eigentlich nicht. Es gab jetzt, darüber hatten wir schon berichtet, Gutachten auch vom DSK in Auftrag gegeben, von Indra Spieker insbesondere, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und gesagt hat, naja, also so unüberwindlich ist diese Hürde nicht. Insbesondere die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts lässt da durchaus Möglichkeiten offen, wenn es sich um sachlich klar abgegrenzte Bereiche handelt. Und das haben wir doch eigentlich im Datenschutz. Jetzt gibt es aber in den neuen Beratungen, auch mein eigenes Haus sozusagen, mein Institut ist da mit drin und spricht gerade mit den Bundesministerien, gibt es neue Argumente, die da vorgebracht werden, die sagen, weder das, was die Länder vorschlagen, die Landesbeauftragten vorschlagen, also Stärkung der Datenschutzkonferenz, verbindliche Mehrheitsentscheidung der Konferenz, noch das, was unter dem Gesichtspunkt der Teilzentralisierung vorgeschlagen wird. Also die BFDI kann zum Beispiel Auslegungsvorgaben für die Länder machen, die dann verbindlich sind für die Landesbeauftragten. Das funktioniert nicht wegen der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden, ist also europarechtlich gar nicht umsetzbar. Und das sind interessante Überlegungen, die jetzt gerade stattfinden. Da wird nämlich unterschieden zwischen zwei verschiedenen Arten von Bedrohungen für die Unabhängigkeit von Aufsichtsbehörden. Das eine, das ist die vertikale Bedrohung für die Unabhängigkeit, dass eine Regierung von oben herab sozusagen den Aufsichtsbehörden Ärger macht, Vorgaben macht, Bewegungsmöglichkeiten einschränkt oder diese Unabhängigkeit von unten, also von den nicht öffentlichen Stellen selbst, beeinträchtigt wird. Da schützt mit Sicherheit die Unabhängigkeit in der Datenschutzgrundverordnung die Aufsichtsbehörden. Aber die Frage ist, gibt es auch eine horizontale Unabhängigkeit, also vor anderen Aufsichtsbehörden oder vor dem EZA zum Beispiel? Und da wird man immerhin sich damit auseinandersetzen müssen, dass sowohl der EZA ja die Möglichkeit hat, im Kohärenzverfahren per Mehrheitsentscheidung einzelne Aufsichtsbehörden zu binden, also die federführende Aufsichtsbehörde so einzunorden und ihr zu sagen, wir wollen, dass deine Entscheidung folgendermaßen aussieht. Und das ist natürlich eine Vorgabe an die zuständige Stelle, die man unter dem Gesichtspunkt der Unabhängigkeit diskutieren muss. Also die Datenschutzgrundverordnung lässt das zu und auch das nationale Recht lässt übrigens durchaus solche horizontalen Bindungen zu. Schauen wir in den Paragraph 18 Bundesdatenschutzgesetz bei der Frage, wie werden die deutschen Aufsichtsbehörden im Europäischen Datenschutzausschuss vertreten. Auch da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel die Bundesbeauftragte, die ja den Mitgliedstaat Deutschland im EZA vertritt, auf bestimmte Positionen festzulegen. Also Bindungen sind durchaus möglich und offensichtlich kein grundsätzliches Problem für Unabhängigkeit. Wir sehen schon, diese geplante Reform wirft sehr viele Fragen auf und sorgt auch für Widerstände.
Ja, also Mischverwaltung haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Nochmal kurz dazu zurück. Das ist ja so ein typisches Totschlagsargument, weil die meisten von uns haben nur eine verschwommene Vorstellung, was das eigentlich heißt. Und mit solchen Argumenten arbeitet man gerne, wenn man etwas im Keim ersticken will, weil da man nicht so ganz überblickt, was sich damit verbirgt, dann erstmal so eine gewisse Zurückhaltung breit macht, wenn man das sowas entgegengehalten wird, dann zu sagen, also Moment, ja, so einfach kann das ja nicht sein. Also es ist natürlich am Ende des Tages, wie man immer so schön sagt, ist es natürlich eine politische Entscheidung, die da vor allen Dingen auch getroffen werden muss, ob man das denn eigentlich tatsächlich möchte. Und wenn man so mal die letzten 2 Jahre, glaube ich, die uns die Diskussion ja schon begleitet, mal so ein bisschen überblickt, glaube ich, dass es so gewisse Formen der Annäherung dort gibt, die wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man ein bisschen mehr machen will als das, was man mal ursprünglich im BDSG machen wollte, wo man nur irgendwie ein bisschen Kosmetik machen wollte und reinschreiben wollte, es gibt die DSK, ohne dann also in irgendeiner Form da auch etwas an den nicht vorhandenen Zuständigkeiten der Befugnissen der DSK zu ändern. Das war ja mal der ursprüngliche Ansatz vor 2 Jahren. Und Fundamentalopposition nehme ich eigentlich aus den Landesbehörden auch nicht mehr wahr, dass sie also jetzt um ihre Eigenständigkeit bei allen Themen, die es dort auch gibt, im nicht öffentlichen Bereich verbittert kämpfen. Da ist, glaube ich, auch jedenfalls mehrheitlich ein sehr vernünftiges Verhältnis jetzt zu beobachten, wo man sagt, also ganz wegnehmen lassen wollen wir uns Wirtschaft nicht. Dann kommt immer dieses Argument mit der Nähe zum Unternehmen. Das ist natürlich auch, ist auch so ein bisschen Totschlagsargument von der anderen Seite, weil es auch erstmal gut klingt, ja, nicht? Man ist nah dran, ja, aber wenn man das mal so in der Realität auf sich wirken lässt, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so stark. Aber da beharrt man auch nicht mehr so da drauf und ist durchaus ja auch offen und hat ja auch sich entsprechend da schon jedenfalls einzelne Beteiligten geäußert, da über Bündelungen auch zu sprechen, die ja eigentlich im Interesse von allen liegen müssen.
Ja, spannend ist, Nico, wenn man das mal zu Ende denkt, die Positionen, die da vertreten werden. Also wenn das BMI sich durchsetzen würde mit seiner Position, Mischverwaltung ist eh verboten und eine Bindung von Aufsichtsbehörden ist gar nicht möglich, dann bleibt eigentlich nur die Vollzentralisierung, ja, weil die einzige ist, die diese Mischverwaltungselemente nicht hat. Frage, will das BMI die Länder rauskegeln? Würde ich sagen, nicht unwahrscheinlich. Umgekehrt, will die Bundesbeauftragte die Gesamtzuständigkeit? Antwort, unwahrscheinlich. Und umgekehrt, denken wir mal an die Länder, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz sich auf den Standpunkt stellen sollte, naja, sind wir doch froh, wenn wir hier unsere Landesbeauftragten mal ein bisschen in den Griff kriegen, dann sollen die doch ihre Zuständigkeiten an den Bund abgeben. Dann fällt denen auch beim zweiten Nachdenken auf, oh verdammt, dann kümmern sich ja die Landesbeauftragten nur noch um öffentliche Stellen in den Ländern. Will ich eigentlich als Landesregierung, dass die LFDs mit ihrer gewachsenen Sollstärke, die haben ja seit 2017, 18 doch deutlich zugelegt, sollen sie sich jetzt wirklich auf den öffentlichen Sektor stürzen und mir als Landesregierung die Arbeit erschweren? Will ich auch nicht. Also da muss man immer bis zum Ende durchdenken. Und ich glaube, da sind noch nicht alle. Aber wir sind mittendrin im Nachdenkensprozess.
Jo, nachgedacht hat auch der Bundesfinanzhof. Aber über was ganz anderes.
Ja, über einen sehr schönen alltäglichen Fall mit einer nicht ganz alltäglichen Wendung. Worum geht's? Ein Gastwirt hat sich bedrängt gefühlt von seinem Finanzamt. Das führte nämlich eine sogenannte Kassennachschau. Wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Da kommt offensichtlich das Finanzamt, ein Finanzbeamter, abends beim Gastwirt vorbei und guckt in die Kasse. Was hast du da drin? Und ist das, was du da drin hast, spricht das den Abrechnungen, die du uns gibst? Oder hast du nebenher noch sozusagen eine schwarze Kasse? Oder rechnest du nicht alles ab, was du hier an Schankgut herausgibst? Das Finanzamt war nicht von alleine auf die Idee gekommen, den Gastwirt zu kontrollieren, sondern Ausgangspunkt war eine anonyme Anzeige. Ergebnis vom Lied war für den Gastwirt eigentlich ganz glimpflich. Es kam ihm nichts bei raus. Es wurde kein Verstoß festgestellt. Aber der Gastwirt war unzufrieden mit dieser Konstellation. Er sagte nämlich, wer hat mich denn da angeschwärzt? Wer hat mich denn da verpfiffen? Und er hat auch die Behauptung aufgestellt, das war doch irgendwas Bösartiges. Ihr habt ja auch nichts rausgefunden, also das muss ja bösartig gewesen sein. Und jetzt möchte ich bei euch in die Akten reinschauen. Jetzt möchte ich diese anonyme Anzeige sehen und ich will wissen, was da denn gegen mich vorgebracht wurde. Und vielleicht stand da auch im Raum, kriege ich raus, wer das war. Dem haben sich aber sowohl das Finanzgericht, also Finanzamt selbst, als auch das Finanzgericht, als auch der BFH entgegengestellt und haben gesagt, nee, so einfach ist das nicht. Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden in seiner Urteil vom 15. Juli 2025 als Revisionsinstanz, dass das Interesse eines Steuerpflichtigen auf Kenntnisnahme einer gegen ihn gerichteten, in den Steuerakten der Finanzbehörde befindlichen anonymen Anzeige im Rahmen der behördlichen Ermessensentscheidung über den Antrag auf Akteneinsicht gegen die kollidierenden Geheimhaltungsinteressen des Anzeigenerstatters und der Finanzbehörde abzuwägen ist. Und zweitens, der BFH hat sich auch zum Thema Artikel 15 geäußert, nämlich das hat der Gastwirt bzw. die Personengesellschaft, die hinter dem Wirtshaus steht, die haben auch den Artikel 15 gezogen und haben gesagt, wir wollen unsere personenbezogenen Daten in der Finanzamtsakte uns anschauen, hätten davon gerne eine Kopie. Und auch da hat das Finanzamt gesagt, kriegt er nicht. Zwei Schienen also, die der BFH untersucht. Zum einen der Anspruch auf Akteneinsicht in die Finanzamtsakte. Davon steht nichts in der Abgabenordnung. Ist halt ein gutes, altes, hoheitliches Gesetz. Aber der Bundesfinanzhof erkennt ja inzwischen an, dass sich aus Artikel 20 Absatz 3, Rechtsstaatsprinzip und 19 Absatz 4, die Rechtswegegarantie, ein Anspruch auf Ermessensentscheidung des Finanzamts ergibt. Diese sei allerdings nur beschränkt gerichtlich überprüfbar, was mich schon ein bisschen stört, ehrlich gesagt, Nico. Wenn das Akteneinsichtsrecht grundrechtlich gewährleistet ist, kann ich dann sagen, das Finanzamt entscheidet danach ermessen. Okay, das kann sein, aber kann es sein, dass das nicht voll gerichtlich überprüfbar ist? Da hätte ich schon ein Problem mit 19.4, wenn in meine Grundrechte eingegriffen wird, ohne dass das gerichtlich überprüfbar ist. Aber jedenfalls, der Bundesfinanzhof ist sich da sehr sicher bei dem, was er tut und sagt, das Steuergeheimnis, 30 Abgabenordnung, umfasst auch die Identität des Anzeigenerstatters. Da ist abzuwägen, bevor Akteneinsicht gewährt wird, dass es ja ein allgemeines Persönlichkeitsrecht des Anzeigenerstatters gibt und dass der 30 Abgabenordnung darauf abzielt, die Steuerquellen möglichst vollständig zu erschließen und die Auskunftsbereitschaft Dritter zu erhalten. Also die Gefahr, dass diese Erkenntnisquelle anonyme Anzeige versiegen würde, wenn man da zu viel Transparenz walten lässt. Deswegen aus Sicht des BFH zunächst mal, mit der Akteneinsicht kommt der Gastwirt nicht weiter. Nico, überzeugend oder eher zweifelhaft?
Ja, die Selbstverständlichkeit, mit der von der Ermessensentscheidung ausgegangen wird, die ist natürlich überraschend, weil, wie du ja gesagt hast, das ist ja ein aus dem Grundgesetz unmittelbar folgender Anspruch ist, der jetzt, also das, wir reden jetzt an der Stelle noch nicht von der DSGVO, das ist der Akteneinsichtsanspruch, der sich letztlich aus dem Rechtsstaatsprinzip ableitet und aus dem Gebot effektiven Rechtsschutzes nach 19 Absatz 4 und das überrascht, dass da Ermessen im Spiel sein soll. Da stimme ich dir zu.
Ja, das Gericht ist relativ transparent oder konsequent in dem, was es vorträgt. Es sagt, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das Akteneinsichtsrecht ist ein Aliot zum Auskunftsanspruch des 15. Das hatte der Gastwirt vorgetragen, indem er sagt, ja, wir haben es doch mit einem Anspruch zu tun oder einer Überlagerung des Akteneinsichtsrechts durch den Artikel 15 und da könnte doch jetzt hier nicht sozusagen so freihändig agieren. Dagegen hat sich auch auf den Vorrang des europäischen Rechts berufen. Das bügelt der Bundesfinanzhof ab mit der Argumentation, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, also unter dem Gesichtspunkt Akteneinsicht landest du schon mal nicht. Artikel 15, die Fragestellung, der öffnet sich das Bundesgericht sehr, sehr weitgehend. Lange Entscheidung. Zunächst mal erfreulicherweise erkennt auch der BFH, dass auch der Inhalt einer anonymen Anzeige ein personenbezogenes Datum des betroffenen Angezeigten beinhalten kann, so wie auch hier. Ging ja schließlich darum, dass der anonyme Anzeigenerstatter vorgetragen hat, dass beim Gastwirt nicht alles in Ordnung sei und das sind natürlich personenbezogene Daten. Der BFH zieht dann aber Artikel 23 Datenschutzgrundverordnung und weist darauf hin, dass die betroffenen Rechte, Artikel 15, auch einschränkbar seien durch nationales Gesetz und schaut insofern auf den 32c der Abgabenordnung, der sagt, der Auskunftsanspruch kann begrenzt werden, also der europarechtliche Auskunftsanspruch kann begrenzt werden, soweit eine Informationspflicht nach § 32a nicht besteht und die Informationspflichten, also 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung, können nach 32a Abgabenordnung beschränkt werden, soweit diese Informationsweiterleitung an den Betroffenen die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Finanzbehörde gefährden würde und die Interessen der Finanzbehörde an der Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Person überwiegen. Oder gibt es eine Ziffer 4 von 32a Absatz 1, die vertrauliche Offenbarung geschützter Daten gegenüber öffentlichen Stellen gefährden würde. Auch das ist ja hier die Fragestellung, versiegt dann möglicherweise die Bereitschaft, dem Finanzamt sachdienliche Hinweise zu geben, wenn das Ganze zu transparent ist und der Anzeigenerstatter damit rechnen muss, dass er erwischt wird. Hier setzt sich der Bundesfinanzhof relativ ausführlich mit der Frage auseinander, kann man das machen? Ist der 32a in Verbindung mit 32c Abgabenordnung eine Norm im Sinne von Artikel 23 Absatz 1? Hier lässt die Datenschutzgrundverordnung Beschränkungen des Auskunftsanspruchs zur Sicherstellung des Schutzes sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses zu, insbesondere auch im Haushaltsbereich. Könnte passen. Und 23 Absatz 1 Buchstabe I DSGVO, eine Beschränkung der betroffenen Rechte zum Schutz der Freiheiten und Rechte anderer Personen ist auch möglich. Immer unter der Voraussetzung, dass diese Beschränkung verhältnismäßig ist und dass die Vorschrift, die das Betroffenenrecht einschränkt, eine spezifische Vorschrift ist. Das steht in Artikel 23 Absatz 2 DSGVO, die auch Garantien zum Beispiel gegen den Missbrauch dieser Einschränkung beinhaltet. Und da bemüht sich der Bundesfinanzhof sehr ausführlich, das zu begründen, dass diese Vorschrift spezifisch genug ist. Da würde ich schon mein erstes Fragezeichen setzen. Also eine Einschränkung des Auskunftsanspruchs, um die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Finanzbehörde nicht zu gefährden. Also viel abstrakter geht's gar nicht. Und da würde ich schon Fragezeichen setzen. Umgekehrt sagt der Bundesfinanzhof, doch, das reicht. Vor allen Dingen, weil man hier sehen müsste, dass der Gastwirt ja seinen Auskunftsanspruch vor allen Dingen deswegen gezogen hätte, weil er die Identität des Anzeigenerstatters rausfinden wollte. Und damit sei ja sozusagen sein dessen Interessen des Anzeigerstatters auch sein allgemeines Persönlichkeitsrecht in besonderer Weise tangiert. Und deswegen machen sie mal zu und sagen, nö, gibt's nix. Und jedem kundigen Thebaner in Sachen Europarecht fällt hier natürlich auf, ist das eigentlich nicht eine klare Sache, wo der Bundesfinanzhof an den Europäischen Gerichtshof vorlegen müsste nach Artikel 267 Absatz 3 AEUV. Hier geht es ja schließlich um die Frage, ob europäisches Recht eingeschränkt werden darf durch mitgliedstaatliches Recht. Und da sagt der Bundesfinanzhof, ach, das müssen wir ausnahmsweise nicht. Nämlich alles ist klar und eindeutig. Die Rechtslage ist glasklar und es liegt ein sogenannter Akt Claire vor. Also das dem EuGH vorzulegen, wäre vollkommen überflüssig. Es ist sicher, dass der EuGH das genauso sehen würde wie wir. Dabei, ehrlich gesagt, habe ich etwas schief gegrinst, als ich das gelesen habe. Auch die Ausführlichkeit der Argumentation des BFH lässt möglicherweise vermuten, dass es so ganz klar dann doch nicht war. Was sind deine Gefühle, lieber Nico?
Gefühle habe ich da gar nicht. Gefühle habe ich überhaupt nicht. Die entwickle ich für andere Dinge, aber nicht für, erst recht nicht für die Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Ja, die Entscheidung, so wie sie dann tatsächlich begründet ist, wundert man sich tatsächlich, dass sie nicht vorgelegt wurde. Das hätte sicherlich ein anderes Gericht anders gemacht. Aber ein anderes Gericht hätte vielleicht auch ein bisschen anders begründet. Der Sachverhalt erinnert mich stark an einen BGH-Fall von vor einigen Jahren. Da ging es darum, dass ein Mieter sich beim Vermieter beschwert hatte über, ich glaube, Geruchsbelästigungen, die aus der Wohnung eines anderen Mieters kam. Und der andere Mieter, über den man sich beschwert hatte, der versuchte jetzt mit dem 15 DSGVO unterm Arm herauszufinden, wer ihn denn da angeschwärzt hatte aus dem Haus. Der ist sehr, sehr ähnlich, der Fall mit dem hiesigen Fall. Und jetzt, wenn man mal so ein bisschen Schritt zurücktritt und mal so überlegt, also wir sprechen hier über Datenschutzrecht. Das Datenschutzrecht jetzt zu verwenden, um herauszufinden, wer einen angeschwärzt hat, ist natürlich ein bisschen seltsam, weil das heißt, man findet dann ja, man benutzt das Datenschutzrecht dazu, letztlich an personenbezogene Daten zu kommen, nämlich an den Namen einer Person. an die man ja sonst nicht kommen würde, nicht? Ja, also bisschen seltsam ist das schon, dass man bei einem Betroffenenrecht nach der DSGVO herauskommen soll. Also du übermittel mal die personenbezogenen Daten meines Nachbarn oder des Gastes oder whoever, des ehemaligen Angestellten, Mitarbeiters, der da als Whistleblower sich hervorgetan hat. Also seltsam ist es schon, dass das bei einem datenschutzrechtlichen Anspruch herauskommen soll. Der BGH, der dieses Störgefühl auch hatte, das ich gerade versucht habe zu formulieren, der hat damals dann in einer sehr komplizierten Begründung, wenn ich mich recht entsinne, sich gestützt auf den 15 Absatz 4 DSGVO, der zwar jetzt formuliert ist nur aufs Recht auf Kopie, aber ich glaube, das ist schon allgemeine Auffassung, ja, dass die Einschränkung Rechte und Freiheiten anderer Personen. Und natürlich ist das ist jetzt wiederum das Persönlichkeitsrecht oder auch das Artikel 8 Recht des Whistleblowers ist natürlich auch ein Recht einer anderen Person. Und da ist man eigentlich in der Interessenabwägung drin. Und das hat der BGH damals auch gemacht mit der, naja, auch natürlich irgendwo aus dem Ärmel geschüttelten Unterscheidung. Also wenn es da wirklich gestunken hat, ja, dann überwiegen die Rechte des Mieters, der sich beschwert hat, ja. Und wenn es da nicht gestunken hat, also sprich, wenn der vergeblich angeschwärzt worden ist oder schikanös angeschwärzt worden ist, dann überwiegen die Rechte des anderen, nicht? So hätte der BHFH das wohl auch lösen können und ohne über den
komplizierten Umweg dort zu gehen, nicht? Ja. Das eben im Rahmen von 15.4 abzuwickeln. Natürlich hat auch der Whistleblower oder jedenfalls der Anzeigenerstatter auch eigene Interessen, insbesondere auch das Interesse, nicht vom Angezeigten in irgendeiner Weise verfolgt oder unter Druck gesetzt zu werden. Und das kann man in den 15.4 reinpacken. Warum macht der Bundesfinanzhof das lieber über die Vorschriften der Abgabenordnung 32c, 32a? Naja, weil sie eine sehr, sehr lange Rechtsprechung im Kreuz haben, bei der genau diese Auskunftsverpflichtung der Finanzämter systematisch zurückgedrängt wurden. Es gab immer nur Akteneinsicht, wenn man ein berechtigtes Interesse vorbringen konnte. Und das hat der Bundesfinanzhof noch bis weit hinter 2018 hochgehalten und musste dann, insofern gibt es schöne Fortschritte, akzeptieren, dass es eine Datenschutzgrundverordnung gibt, dass die auch einschlägig ist, so wie der BFH jetzt sehr schön festgestellt hat, dass natürlich auch der Inhalt einer anonymen Anzeige ein personenbezogenes Datum sein kann. Und dann setzt er sich schön mit dem 23 auseinander. Da würde ich übrigens auch, Nico, es etwas anders sehen als du, dass der 15 eingesetzt wird, um die Identität des Anzeigenerstatters rauszufinden. Ja, das kann einem ein Störgefühl vermitteln. Aber dieser 15er Anspruch hätte ja auch schon dann sozusagen aus Sicht des Gastwirts einen Sinn, wenn er zwar nicht rauskriegt, wer der Anzeigenerstatter ist, wenn er aber sehen würde, was denn genau sozusagen ihm vorgeworfen wurde, weil er sich dann besser darauf einstellen kann, wo denn möglicherweise Schwachstellen bei ihm sind oder wo das Finanzamt hin möchte und gucken möchte. Und da hätte man deutlicher differenzieren können, dass man sagen können würde, den Anzeigenerstatter kriegst du nicht. Das Finanzamt, der hat ja auch die ganze Zeit behauptet, das sei eine anonyme Anzeige und wenn sie wirklich anonym ist, kriegt natürlich niemand raus, von wem sie kommt. Aber auch der Inhalt der Anzeige wäre ja interessant gewesen und da wäre der 15, glaube ich, ein gutes und probates Mittel, wo wir ohne Störgefühl arbeiten.
Ich glaube, das liegt an den Tatsachenfeststellungen der Vorinstanz, die wohl gesagt haben, dass das nicht geht, dass wenn man anonymisieren würde, die Informationen in der Anzeige selbst immer noch so, also die mir dann auch wiederum einen Rückschluss darauf erlauben, wer der Anzeigenerstatter ist. Das ist ja ein bisschen eine Sachverhaltsfrage, nicht?
Womit Sie ja letztlich sagen, es ist keine anonyme Anzeige. Und dann kommen wir genau in die 15.4 Problematik rein, da muss ich tatsächlich abwägen und das entsprechend auch sozusagen in den Griff bekommen. Also ich freue mich, dass der Bundesfinanzhof sich mit Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung auseinandersetzt und dass er versucht, sie auszulegen. Ich freue mich weniger darüber, dass er dabei den Europäischen Gerichtshof nicht einbezieht. Nämlich er macht das aus meiner Sicht aus einem einzigen Grund. Er möchte gerne verhindern, dass der EuGH sich dazu äußert, ob das denn plausibel ist, dass 32c und a in den Artikel 23 Datenschutzgrundverordnung reinpassen. Und das Risiko, mit Verlaub, muss ein deutsches Gericht eingehen, dass die schöne bisherige Rechtsprechung in sich zusammenklappt. Und man muss dem EuGH die Chance geben, das selbst zu beurteilen. Dabei wäre mir wesentlich wohler.
Der BGH-Fall, den ich gerade angesprochen habe, zum Datenschutz bei einem stinkenden Treppenhaus oder bei Gestank aus einer Wohnung oder vermeintlichem Gestank aus einer Wohnung, ist, glaube ich, von uns in einer ganz frühen Folge von Vorlaut Rechtsstaat mal besprochen worden. Sie stammt vom 4. Zivilsenat 4ZR 14 aus 21 und hat das Datum 22. Juni 2022. Dies nur als kleiner Servicehinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Damit wären wir beim Doping, oder?
Ja, wir haben heute wirklich einmal quer durchs Gemüsebeet. Es gibt Schlussanträge des Generalanwalts in der Rechtssache NADA Österreich. Es geht um den Anti-Doping-Kampf und die Rechte von Sportlerinnen und Sportlern. Eine Entscheidung, auf die ich sozusagen, wenn ich das persönlich sagen darf, lange gewartet habe und mich sehr gefreut habe. Normalerweise sind wir auch ein bisschen zurückhaltend, Nico, hier Schlussanträge der Generalanwälte näher zu besprechen, weil es ja letztlich am Ende drauf ankommt, was der EuGH daraus macht. Aber in dem Fall, glaube ich, kann man sagen, da ist ein Thema jetzt auf eine Ebene gehoben worden, wo es hingehört. Worum geht's? Anti-Doping-Kampf im Leistungssport. Ich glaube, es sollte jedem klar sein, wir hatten das Thema übrigens auch schon mal in unserem Podcast, Nico, es sollte jedem klar sein, dass es dort bei dem Versuch, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, immer eine Bedrohung gibt, dass einzelne Sportlerinnen oder Sportler mit verbotenen Hilfsmitteln agieren, weswegen es natürlich ein Bedürfnis gibt, im Sinne der Fairness dafür zu sorgen, gedopte Sportlerinnen und Sportler auszuschließen, zu entdecken und auszuschließen, dass diese Versuche der Kontrolle allerdings mit massiven Eingriffen ins allgemeine Persönlichkeitsrecht und auch ins informationelle Selbstbestimmungsrecht verbunden sind. Da geht es um Urinproben, die genommen werden, Blutkontrollen, die gemacht werden. Das sind natürlich ganz massive Eingriffe, auch wenn man sich die Rahmenbedingungen und die Umstände der Kontrollen anschaut. Das ist jetzt, muss man sich nur mal, kann man nachlesen in den entsprechenden Regularien, auch internationalen Regularien, wie so eine Urinprobe genommen wird. Das ist nichts für zarte Gemüter, sondern da wird wirklich massiv auch ins Persönlichkeitsrecht der Sportlerinnen und Sportler eingegriffen. Hier im konkreten Fall wendet sich der Generalanwalt dagegen, dass es mit diesen Eingriffen bei der Kontrolle nicht sein Bewenden hat, sondern für den Fall, dass man fündig wird und tatsächlich einen Verstoß gegen das Dopingregime der WADA, der Welt-Anti-Doping-Agentur, feststellt, dass dann die Dopingsünder auch veröffentlicht werden, also ins Internet gestellt wird, wer welche Fehler gemacht hat, möglicherweise auch wie lange gesperrt ist. Und Dopingsünder, das muss man auch dazu wissen, ist jeder, der gegen den WADA-Code verstößt. Und das kann übrigens auch, können auch Verstöße sein, die mit Doping ursprünglich gar nichts zu tun haben. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Sportler nicht an dem von ihm anzugebenden Aufenthaltsort angetroffen wurde. Auch das ein tiefer Eingriff ins Persönlichkeitsrecht der Sportlerinnen und Sportler, dass sie Buch führen müssen, im Voraus angeben müssen, wo sie sich aufhalten werden in der nächsten Zeit, damit die Kontrolleure sie auch überraschend auffinden können. Wenn man da zwei, dreimal nicht an dem Ort war, an dem man das angegeben hatte, kriegt man sogenannte Miss-Tests. Und wenn man da genügend gesammelt hat, zwei oder drei gesammelt hat, dann ist man Dopingsünder. Auch sowas würde zu einer Sperre führen, auch sowas würde veröffentlicht. Oder Gesichtspunkt, dass auf der Anti-Doping-Liste der WADA natürlich auch Sachen draufstehen, die durchaus legal sind. Zum Beispiel Cannabiskonsum ist nach den internationalen Regularien unzulässig. Nach unserer beliebten Ampel-Gesetzgebung ist es nicht mehr illegal. Und auch das, damit würde man veröffentlicht. Seit 2012 haben sich die Datenschutzaufsichtsbehörden intensiv um den Kampf gegen die Verletzung von Sportlerrechten gekümmert. Wir hatten damals Anhörungen im Bundestagssportausschuss, beim DOSB haben wir Sachen versucht. Ein Gamechanger war die Gründung einer Athletengewerkschaft, die auch sich wirklich intensiv um die Sportlerinnenrechte kümmert. Das sind die Athleten Deutschland e.V. Und der Druck wurde so hoch, dass dann auch die Bundesregierung ein Anti-Doping-Gesetz geschaffen hat im Dezember 2015, wo aber nichts anderes gemacht wurde als eine gesetzliche Grundlage für die Datenverarbeitung dort bei den Dopingproben und später auch bei der Veröffentlichung zu schaffen. Da hat man also im Prinzip den WADA-Code abgesegnet, auch keine Glanzleistung des deutschen Gesetzgebers. Jetzt also der Durchbruch. Der Generalanwalt sagt, dass jedenfalls mit der Veröffentlichung widerspricht der Datenschutzgrundverordnung, jedenfalls soweit diese Veröffentlichungen pauschal sind. Die Veröffentlichung des Namens jedes Berufssportlers, der gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen hat, diese Veröffentlichung im Internet verstößt gegen das Unionsrecht. Und es müsste der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden, dass man in jedem Einzelfall abwägen muss, ist das eine zulässige Veröffentlichung oder ist es das nicht? Müssen wir, reicht es möglicherweise aus, den Vorfall pseudonym zu veröffentlichen oder reicht es aus, eine begrenzte Veröffentlichung zu machen, dass zum Beispiel nur die Sportverbände und Ähnliche an diese Informationen rankommen oder befristen wir die Veröffentlichung? Dass wir also sagen, 3 Monate reicht im Internet und dann kommt es wieder raus. All das sieht der WADA-Code nicht vor. Und deswegen der Schlussantrag des Generalanwalts mit der vorgeschlagenen Feststellung, diese Maßnahmen als europarechtswidrig zu brandmarken. Ich finde, eine wichtige Entwicklung.
Dann haben wir ja doch einmal eine Folge wieder, wo wir mit einer positiven Note dann enden können. Den Hörerinnen und Hörern, die uns bis hierhin gefolgt sind und die sicherlich auch von uns erfahren werden, was denn der EuGH aus dieser spannenden Anti-Doping-Geschichte macht. An dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.